Heute will ich die Frage stellen, was ist Buße? Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch die Verse 1 bis 5 aus Nehemia 9 lesen. Da heißt es in Vers 1, am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Haupt. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen an ihrem Platz auf, und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, 3 Stunden lang, und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten stande Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneiah, Sherebia, Hodia, Shebania, Petachia sprachen, auf, lobe den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe deinen herrlichen Namen, der erhöht ist über allen Preis und Ruhm. Was ist Buße? Wir haben eben hier gelesen, dass das Volk Israel 3 Stunden lang Gottes Wort hörte und 3 Stunden lang bekannten sie dem Herrn ihre Sünden. Also frage ich mal, wie lange habt ihr heute Zeit? Also bis um 16:30? Ja. Ja. Aber das Problem ist, wir haben nicht 52 Tage vorher jetzt an der Mauer gearbeitet, das haben wir noch nicht so das Bedürfnis. Aber jetzt mal im Ernst. Wann hatten wir das letzte Mal so einen richtigen Hunger nach Gottes Wort zu lesen und zu beten? Zeige uns, dass ich noch dein Wort besser kennenlerne. Ja. Man freut sich immer wieder, wenn man viel Spiel und Spaß am Wochenende zusammen haben. Ja, das ist was Wunderbares. Aber wenn wir hier zu einer Bibelfreizeit einladen, ja, dann ist manchmal nicht immer so viel Interesse da. Aber wann hatten wir wirklich das Verlangen, noch mehr in die Tiefe des Wortes Gottes hineinzugehen? Was ist Buße? Ein Friedrich Schreiber sagt, man kommt nicht ohne Buße, nicht ohne Reinigung, ohne Schmerzen, nicht ohne Sündenbekenntnis, nicht ohne Geburtswehen zu einem neuen Sein in Christus. Wie kommen wir zu einem erfüllten Leben in Christus? Das ist die Frage, ja. Ich möchte nochmal einen kurzen Rückblick machen zu dem, was jetzt hier passiert in Nehemia, im Buch Nehemia. Das Volk Gottes hatte ja die Erfahrung gemacht, dass Gott ihnen bei dem Mauerbau geholfen hat. Dass sie diese Mauer in 52 Tagen haben fertig bauen können. Obwohl politisch sie viele Gegner hatten, die das verhindern wollten. Dennoch gab Gott ihnen Gelingen. Wir haben schon in der Vergangenheit mehr darüber gesehen, welche Anfechtungen, welche Angriffe das Volk Israel hatte und auch mit welchen Kämpfen auch der Nehemia selber zu tun hatte. Aber das war jetzt hinter ihnen. Sie hatten wirklich hier viel geschafft, viel geleistet. Trotz mächtiger Gegner und trotz menschlicher Schwächen und den armen Israeliten, ja, die aus der Knechtschaft, ja, aus der Gefangenschaft wieder in ihr Land zurückgezogen sind, die ja nicht mehr viel Hab und Gut hatten, die ja ziemlich viel verloren hatten. Ja, gab nur ein paar Einzelne, die noch ein bisschen was vermögend waren, aber sonst waren sie eigentlich ein armes Volk. Aber Gott gab diesem Volk mit dieser kleinen Kraft, benutzte sie und bewirkte Großes. Wie wirkt nun Gottes Wort im Volk Israel? Beim letzten Mal hatten wir gesehen, in Kapitel 8, in den ersten 8 Versen, da sehen wir, ja, wie ihr Verstand angesprochen wird, eine intellektuelle Antwort. Ja. Sie lasen im Wort Gottes, mussten erstmal verstehen. Ja. Ohne Inhalt kann ich mich auch nicht entscheiden. Ja. Und dann, als sie das begriffen, im zweiten Abschnitt dann von den Versen 9 bis 12 in Kapitel 8, da war dann diese emotionale Antwort. Jetzt, wenn ich begreife, was Gott getan hat, dann erbringt das Freude. Ja. Und da hieß es ja, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das Volk Israel, was so viel gelitten hat, jetzt Vergebung erlebte, ein Neuanfang möglich wurde, ja, konnten dann hören, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja. Ja. Und dann hatten wir auch schon gesehen, dann kam noch eine willensmäßige Antwort. Wenn ich Gott so viel für mich getan hat, dann will ich auch verändern, dann will ich auch auf das Wort Gottes hören. Ja. Und so begannen sie dann auch das Laubhüttenfest zu feiern. Ja. Das, ja, weil sie das im Gesetz Moses gelesen hatten. So entdeckten sie die geistlichen Verantwortlichen die Anweisung für das Laubhüttenfest. Dieses Laubhüttenfest wurde vom 15. bis zum 22. Tischri gefeiert. Das ist so im Herbst etwa. Ja. Und jetzt in Kapitel 9 sehen wir, ja, das ist jetzt am 2. Tischri. Also das Volk hatte 14 Tage Vorbereitungszeit. Ja. Also hier ist es dann am 24. Tage diesen Monats. Also hatten kurz vorher das Laubhüttenfest gefeiert, was ja ein freudiges Fest ist. Und dann haben sie am übernächsten Tag dann ereignete sich das, was wir jetzt hier heute gelesen haben. Ne? Und jetzt kam dieses Bußgebet. Und da war dann hier in Vers 2, das ist praktisch hier so diese Überschrift von diesem ganzen gekommenen Abschnitt. Und sie sonderten sich die Nachkommen Israel von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und ihre Missetaten ihrer Väter. Darum handelt sich jetzt dieses ganze Kapitel 9 und 10. Ja. Ja. Buße. Was ist Buße? Ich möchte 3 Punkte heute weitergeben. Einmal das erste. Gott für seine Taten loben. Ja. David hat schon so wunderbar die Verse 9, oder Verse 5 bis 15 vorgelesen, wo Gott verherrlicht wird. Hier wird Gott als der Schöpfergott verherrlicht. Er macht lebendig. Ja. Ja, wer Buße tun möchte, muss erstmal begreifen, wer ist eigentlich Gott? Mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Wer ist dieser lebendige Gott? Ja? Und hier in Vers 6 heißt es, du hast gemacht den Himmel und alle Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und was darin ist. Du machst lebendig, das himmlische Heer. Ja. Betet dich an, Herr. Der Schöpfergott wird verherrlicht. Er macht lebendig. Sind wir heute in unserer Gesellschaft, wo gelehrt wird, dass alles durch Evolution entstanden ist, habt ihr euch schon mal aus dem Blickwinkel Gottes betrachtet, was das bedeutet? Das bedeutet eine Verachtung des lebendigen Gottes. Jetzt sagt mal, es geht mal in die Fabrik, in einen Ingenieur von der Firma Opel, meinetwegen. Wir hatten früher mal in Rüsselsheim da in ganzer Nähe gewohnt. Und sagt mal dem Ingenieur, dieses Auto, dieser neue Motor ist ein evolutionärer Prozess. Das interessiert uns nicht, wer das gemacht hat. Das ist durch Zufall durch viele Jahre entstanden. Das wäre doch eine Beleidigung für die Entwickler, oder? Das heißt, das ist wie ins Gesicht geschlagen gegenüber den Entwicklern. Aber so verhalten wir uns gegenüber dem lebendigen Gott. Das, was der Mensch hier noch viel komplizierter ist, das ganze Leben, ja, das soll aus Zufall entstanden sein? Ohne Plan? Ja. Gott ist es, der lebendig macht. Ja, wir sehen hier in Vers 7, Herr, du bist Gott, der du Abram erwählt hast und ihm aus Ur in Chaldea geführt und Abraham genannt hast. Interessant, dass hier die Namensänderung erwähnt wird in diesem Zusammenhang. Der Abram erwählt hat, hat Abrahams Treue gesehen. Was bedeutet das? Abram, Gott, das heißt übersetzt so viel wie Gott, der Vater ist erhaben. Abraham bekannte Gott. Er bekannte sich zum lebendigen Gott. Und dann wurde aus dem Abraham ein Abraham. Ja. Abraham heißt Vater einer großen Menge. Gott bekennt sich zu Abraham. Gott macht dem Vater aus dem Vater einer Familie zum Vater eines Volkes und noch mehr zum Vater vieler Völker. Das steckt in diesem Namen drin. Ja. Gott ist es, der den Stammvater Israel erwählt hat. Ja. Und dann in den Versen 9 bis 15, das will ich jetzt nicht nochmal lesen, ja, da heißt es, da wird uns vor Augen geführt, die Väter in Ägypten, oder Gott sah das Schreien der Väter in Ägypten. Du hast gehört. Bei der Wüstenwanderung hat Gott sie mit Brot und Wasser versorgt und dann ihnen ein fruchtbares Land gegeben. Ja. Ist das nicht dieser fürsorgliche Gott? Und in Vers 13 heißt es, und du hast gute Satzungen und Gebote ihnen gegeben. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Gute Gebote? Manchmal denkt man, oh, Gebote, das ist immer ein bisschen abstoßend, ja. Gefährlich. Aber was sind denn Gottes Gebote? Wenn wir nur hier diese, oder was aus den die 10 Gebote uns betrachten, ja. Die Eltern ehren. Was bedeutete denn das früher? Oder was bedeutet das? Das bedeutet auch so viel wie, dass die Alten versorgt wurden. Dass dann die Jungen, die Kinder sich um die Alten, um ihre Eltern kümmerten. Darum ging es, ja. Ja, ja, nicht töten, das sieht jeder gegen vorsätzlichen Mord. Oder auch Selbstmord, ja. Ja. Hand an mir selber zu legen, das ist auch eine Verachtung Gottes, der Gott bestimmt das Anfang und Ende vom Leben, ja. Oder gar der Mord im Mutterleib, Abtreibung, ja. Was so umformuliert wird, ja. Nicht töten, ja. Das war richtig. Oder das Gebot, nicht die Ehe brechen. Manche denken, oh, das sind Beschränkungen. wenn ich jemanden anderes sehe, die noch hübscher ist, dann will ich mir auch die Freiheiten nehmen, die andere dann zur Frau zu nehmen, oder? Aber was bedeutet das? Das ist doch ein Schutz für die Familie. Dass die Familie geschützt wird. Je mehr Ehebruch und Ehescheidung vorkommt, desto schlimmer und ist das in unserer Gesellschaft. Ja? Der weiß, wie schwer, wie schmerzhaft das sein kann. Ja? Ja? Aber Gottes Gebote sind gut, die eigentlich davor bewahren wollen. Ja? Ja? Nicht stehlen. Der Besitz wurde geschützt. Ja? Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was in dem Sozialismus oder dem Marxismus gemacht wird. Wir nehmen allen das weg und verteilen dann mit der Gießkanne allen. Ja? Ja? Aber nein, die Bibel achtet schon sehr auf das, was man sie erwirtschaftet, dass man sich auch daran freuen kann. Ja? Ja? Es gab aber auch Regelung, dass eben man durch Unfall oder durch sonstige notvolle Situation nicht verarmt armen sollte. Da gab es auch Schutzmechanismen im Volk Israel. Ja? Nicht falsch Zeugnis reden, Ruf schädigen. Ja? Ja? Oder nicht begehren, nicht neidisch sein. Wie viel macht das kaputt? Aber das Kern in den Gesetzen war noch, dass Gott im Mittelpunkt stand. Ein Ruhetag, eine Zeit der Erholung und der Besinnung vor Gott. Ja. Das war, dass man immer auf Gott uns ausrichtet. Ja. Dann kann auch das Zwischenmenschliche in Ordnung gebracht werden. Ja. Also hier sehen wir, dass dieses Gesetz Gottes, was Gott seinem Volk Israel gegeben hat, dass Gott dieses Gesetz als gut bezeichnet. Gute Satzung und Gebote ihnen gegeben. Ja. Gott ist ein Fürsorglicher. Er gibt den Rahmen, wie eine Gesellschaft, wie ein Volk in Frieden leben kann und sich in Frieden auch entwickeln kann. Ja. In Vers 16, da kommt jetzt aber das Aber. Bisher haben wir gesehen, dass das Volk oder Gott für seine Taten lobte. Dass sie auf Gottes Hilfe und auf Gottes Fürsorge geblickt hatten. Jetzt heißt es dann aber im Vers 16, aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, so dass sie deine Gebote nicht gehorchten und weigerten sich zu hören, und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließ sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen redeten, verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf den Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf den Weg zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen und dein Manna, versagtest du nicht in ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, so dass sie an nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Und du gabst ihren Königreiche und teiltest sie ihnen zu, dass sie das Land Sihons des Königs von Heschbon einnahmen und das Land Ochs des Königs von Baschan. Aber du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein, und du demütigstest vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kananiter, und gabest sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihren Willen. Und sie eroberten feste Städte und festes Land und nahmen Häuser voller Güter und Besitz, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Obstbäume in Fülle. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Jetzt kommt nochmal ein Aber. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen deine Gesetze hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten, und redeten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hände ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. Du gabst sie dahin in deine Feindehand, dass sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel, Herr, und errettest sie aus deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Und du vermahntest sie, und um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deiner Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und wandtest dich durch deinen Geist in deinen Propheten. Aber sie nahmen es nicht zu Ohren, darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ja, sehen wir das Aber? Ein halsstarriger Väter machten ein gegossenes von Kalb in der Wüste, ja, an der Wüstenwanderung. Aber Gott verließ sie trotzdem nicht. Der Herr versorgte sie rundum. Der Herr gab ihnen das fruchtbare Land Kanaan. Trotz ihrer vielen Sünden ist der Herr barmherzig und ihnen gnädig. Und sie bekannten ihre Sünden. Und jetzt kommt das Bekenntnis. Nun, unser Gott, du großer Gott, Vers 32, du mächtiger und furchtbarer, der du den Bund und die Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat. Und unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk, seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht nach Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast, in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen gegeben hast, und haben sich von ihren bösen Taten nicht bekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, und in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, und unsere Sünden willen, und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Ja. Also wir sehen hier dieses zweite, was ist Buße? Das ist ein Erkennen der eigenen Sünden. Ja, sie Das Volk Israel war zwar wieder in ihrem Land zurückgekehrt, aber sie standen trotzdem noch unter der Fremdherrschaft. Sie mussten Steuern noch an den Perserkönig und so weiter, an die umliegenden Könige weiter abgeben. Ja. Sie waren nicht souverän, ja. Aber sie durften wieder in ihrem Land leben. Sie zeigten nach außen hin, dass es ihnen wirklich leid tut. Das Wort Gottes traf sie in ihrer Mitte, in ihr Herz, ja, mitten ins Herz hinein. Ja. Sie erkannten, dass das, warum sie litten, dass das gerechtfertigt ist, weil ihre Vorfahren und sie selber abgewichen waren von dem Wort Gottes. Ja. Was ist das für eine wunderbare, ja, wie wir hier sehen können, dieses Erkennen der eigenen Sünden. Nur wenn ich meine eigene Schuld erkennen kann, dann kann ich auch Buße tun. Ja. Wenn ich, solange ich selbst gerecht bin und selbstgerecht und so, brauche ich ja keine Buße, oder? Ja. Ja, das Volk erkannte und sie taten in Sack und Asche Buße. Ja, das, also ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat, haben so Sack, also Trauersäcke drüber gezogen. Ja. Ja. Das war, da hatten sie das, was sie innerlich merkten, hatten sie nach außen hin sichtbar gemacht. Ja. Ja, wir sind schuldig geworden vor dem lebendigen Gott. Was ist echte Buße? Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Echte Buße führt zu einer Sinnesänderung. Führt dazu konkrete Änderungsabsichten. Und das sehen wir in den ganzen nächsten Kapitel. Eine Erkenntnis muss zu einer Handlung führen. Wenn ich echt Buße tue, dann muss es mich verändern, dass ich das Gleiche nicht wiederhole. Ja? Wie sagt Jesus, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja? Buße hat was mit einer Wesenshaltung, mit einer inneren Haltung zu tun. Ja? Eine Erkenntnis muss zu einer Handlung führen. Ist eine sofortige Handlung. Hermann Menge meint, Buße bedeutet in den Evangelien meist nicht Sühneleistung, sondern Sinnesänderung, Umkehr. Also, ich muss jetzt nicht nach Rom gehen und die Treppen auf Knien hochkriechen und 1000 Vaterunser beten, ja? Das meint nicht Buße, ja? Oder mich selbst kasteien. Sondern Buße geht eigentlich viel tiefer. Als irgendwas oberflächlich, eine Schau zu machen und dann am nächsten Tag das gleich wieder zu holen. Das ist nicht Buße, ja? Das ist eine Schau. Buße bedeutet eine Sinnesänderung, ja? Und so sehen wir dann, dass dann Nehemia als Statthalter selbst die Fürsten, die Leviten und die Priester, also die damalige politische und geistlichen Leiter der Israeliten, wollten nun eine schriftliche Vereinbarung treffen und die begangenen Missstände und Gesetzesübertretungen zu Papier bringen und Maßnahmenkatalog erstellen, wie sie dass diese Probleme nun bewältigen können, ja, oder was sie vorhaben, ja. Und so sehen wir dann hier in dem Kapitel, da haben sie eine ganze Latte von Versprechungen. Das erste ist in Vers 31, sie wollten keine Vermischung mit den heidnischen Völkern. Da heißt es, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Dann sehen wir in Vers 32, die Heiden sollten keine Geschäfte machen am Sabbat in Jerusalem. Ja, da hatten sich die Juden ja manchmal einfach gemacht. Ja gut, sie durften nicht, keine Geschäfte machen. Aber wenn die Heiden kamen, dann konnten sie ja von dem was kaufen. Dann waren es ja nicht sie selber. Ja? Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ja? Dass sie dann andere für sie haben arbeiten lassen. Ja? Ja, um solche Gesetze zu umgehen. Ja? Ja, dann in Vers 32. Jedes siebte Jahr soll wieder ein Erlassjahr sein. Ja, das war auch ein ganz interessantes Gesetz im Alten Testament, dass diejenigen, die verschuldet waren, ja, dass sie eine Möglichkeit bekamen, alle sieben Jahre mit dem Neuanfang. Ja. Das wäre mal eine interessante Untersuchung, wie das wirklich früher war. Ja. Dann eigentlich die vier bis achten Versprechen, das waren alles, ja, was den Tempeldienst anbelangte. Ein Drittel Schekel Silber soll einmal jährlich für den Tempel gezahlt werden. Ja. Eine Tempelsteuer. Dann fünftens, in bestimmter Reihenfolge soll jede Sippe Brennholz für den Tempel stiften. Vers 35. Ja. Dann sechstes, die ersten Früchte der Ernte ist für den Tempel bestimmt. Und dann das siebte, die Erstgeburt soll am Tempel dienen. Ja. Vers 37. Und zum Schluss noch, der erste Teil vom Ertrag und der zehnte Teil der gesamten Ertrage soll dem Herrn gegeben werden, in Vers 38. Ja. Also das waren jetzt die Versprechen, die die Juden taten aufgrund ihrer Sinnesänderung. Das wollten sie ändern. Ich möchte kurz so zwei Sachen nochmal näher eingehen. Das erste, in diese dass sie keine Vermischung wollten in der Ehe mit Heiden, also mit Ungläubigen. In 5. Mose 7 finden wir das Verbot, dass die Juden mit Heiden eine Ehe eingehen sollten. 5. Mose 7, Vers 3 und 4 heißt es, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, eure Töchter sollt ihr nicht geben, ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Ist das Gebot in jedem Fall anzuwenden oder gibt es da Ausnahmen? Ja, warum wurde dieses Gebot von Gott gegeben? Die Begründung steht in dem Zusammenhang. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann der Herr des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Dieselbe Begründung finden wir noch an einer anderen Stelle in 2. Mose 34. Darum ging es Gott. Er wollte, dass der Glaube an den lebendigen Gott Jahwe durch eine eheliche Gemeinschaft nicht vernichtet oder zerstört wird. Ja? Mit Ungläubigen. Allerdings sagt uns die Bibel ja auch, dass es sogar noch Ausnahmen gab, wo eine Ehe mit einer Heidin auch unter Gottes Segen stand. Ja, kennen wir die Ausnahme? Das Buch Ruth, genau. Da muss man sagen, diese Moabiterin hatte sich aber zu dem lebendigen Gott Israels bekannt. Die Ruth hatte ihre Götzen in Moab gelassen und wollte den lebendigen Gott Jahwe nachfolgen. Deswegen war sie dann doch qualifiziert und durfte auch ja, als Ehefrau werden eines Juden. Ja. Auch in das Neue Testament, 2. Korinther 6, heißt es, dass wir gewarnt werden vor einer ungleichen Jochgemeinschaft. Denn der Stärkere muss den Schwächeren nachgeben. Ja. Wenn du oben auf dem Tisch stehst und der andere unten, ja, dann ist es viel schwerer, einen hochzuziehen als umgekehrt. Ja. Und das gilt eigentlich auch hier für die heutige Zeit. Ja. Ja, um eine geistlich fruchtbare Ehe führen zu können, braucht es, dass beide Partner gläubig sind, wenn wir die Möglichkeit haben. Ja. Also eine andere Geschichte ist, wenn man erst später zum Glauben gekommen ist. Ja. Ja, dann können wir für unseren Partner beten, dass der auch zum Glauben kommt. Ja. Ja. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, eine Ehe einzugehen, sollten wir das auch zu tun, weil es gut ist. Und Und jetzt versetzen wir uns nochmal hier in die Situation im Volk Israel. Warum wird hier, das ist eigentlich das, dieses Thema können wir durch das Buch Esra und durch das Buch Nehemia, Prophet Malachi, alles war alles so zeitgleich sehen, dass das ein Kernproblem war auch im Volk Gottes. Dadurch, dass das Volk Israel auch so viel Mischehen eingegangen sind, kam der ganze Götzendienst von den anderen Völkern mit in das Volk Israel hinein. Ja. Und deswegen jetzt, wo Israel wieder vor einem Neuanfang stand, wo Gott ihnen wieder zugewandt hat, dass er Gott ihnen die Sünde vergeben hat, da waren sie gefordert, nicht das Gleiche wieder zu tun wie ihre Väter. Also deswegen ist dieses Thema hier auch ein wichtiger Bestandteil. Ja. Und der zweite Themenbereich, was ich kurz angesprochen habe, war ja die Aufrechterhaltung des Tempeldienstes. Also alle diese ganzen Dienste, den Drittel Schekel Silber dem Tempel zu geben und Brennholz für den Tempel und den Zehnten zu geben, ja, und so, das hatte ja seinen Sinn gehabt, damit auch das geistliche Leben am Leben erhalten bleiben kann in Zukunft. Wenn die einzelnen Israeliten jetzt um ihr Lebensunterhalt sich kümmern mussten, ja, dann war es auch erforderlich, dass die Leviten, die Gott ausgesondert hat aus dem Volk Israel, dass auch die versorgt wurden von dem übrigen Volk, dass sie ihren Dienst tun konnten. Ja. Diese Themen behandeln sie jetzt eben auch hier. Denn die Leviten hatten ja kein eigenes Land, nur Städte wie die anderen Stämme. Sie waren auch aus diesem Grund von den Abgaben der Brüder angewiesen. Und wenn man weiß, wie viel Mühe das auch macht, ist auch mit Vorbereitung, mit so einer Predigt oder auch in der Gemeindienst, dann weiß man, das erfordert seine Zeit. Und in dieser Zeit kann man eben nicht andere Tätigkeiten nachgehen. Ja. Und so war das sinnvoll, dass auch die Geistlichen, die geistlichen Dienste taten, auch von der Gemeinde oder vom Volk versorgt wurden. Ja. Ja, das Prinzip Gottes ist wie ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und so hat es auch durchaus eine Berechtigung, auch in neutestamentlicher Zeit, wenn Brüder geistliche Lehrdienste oder Hirtendienste tun, auch dafür entlohnt werden. Ja. Also kommen wir zum Schluss, wollen wir zusammenfassen. Gottes Gesetze sind gut und richtig. Und die Beschlüsse, die das Volk jetzt traf in Kapitel 10, als Folge, als das, was sie jetzt vorgenommen hatten, wo sie ihren Sinn ändern wollten, dienten einmal, dass das Volk Israel aus dem Israeliten bestehen bleibt und durch Vermischung mit den Nachbarvölkern nicht ihre eigene Identität als Volk Gottes verliert. Ja. Eben ihren Glauben an den lebendigen Gott. Und deswegen hatte Gott das Volk Israel ausgesondert und sie sollten sich da nicht mit anderen vermischen. Ja. Diese zweite war eben diese Verordnung gegen eine Verarmung einhalten. Also, dass auch ein Volk Gottes, dass eine Verarmung oder dass eingehalten wurde. Ja. Ich meine, wer viel arbeitet und gut arbeitet, der durfte auch mehr haben. Ja. Sollte auch so ein Leistungsprinzip, das findet man auch durchaus in der Bibel. Das hat seine Berechtigung. Ja. Ja. Es wurde in der Bibel nicht gefördert, dass jemand, wer faul ist, der soll nicht essen. Ja. Aber es gab trotzdem in der Bibel auch einen Schutz gegenüber unvorhergesehene Armut oder die er dann treffen konnte, ja, und eine Möglichkeit zu einem Neuanfang. Ja. Ja. Und das war gerade jetzt in der Situation, könnt ihr euch ja vorstellen, wie wichtig das war. Da kamen ja viele verarmt nach Israel wieder zurück, nach Kanaan, ja, die irgendwo in Babylon oder in Susa oder sonst wo gelebt hatten, dann im Babylonischen Reich. Ja. Viele manche, da gab es durchaus auch manche Juden, die sich auch zu was gebracht hatten und Vermögen mitbrachten. Ne? Nehemia zum Beispiel, der war vermögenhaft, der war ja auch ein hoher Politiker geworden in dem, aber er hatte ja auch ein Anliegen, das zu teilen und abzugeben. Ja? Ja, also dafür sollte das Volk geschützt werden. Und dann eben, wie gesagt, die Regelung, dass die allgemeinen Bürger Israels auch die erforderlichen Beiträge leisten, damit die geistliche Versorgung und die Anbetung Gottes aufrechterhalten blieb. Das war auch wichtig für das Volk Gottes. Ja. Ja. Also das Volk Israel tat echte Buße. Es zeigte sich eben in dieser Willenserklärung, die sich aber dann in ihrer Handlung noch beweisen musste. Ja. Ich möchte schließen mit einem Wort von einem Walter Wonner, der meint, durch Buße und Bekehrung erfasst der Mensch die Tiefe und die Weite der Vergebung und erfährt sie als Aufhebung der Schuld und als Beseitigung der Trennung von Gott. Er verliert seine Angst und sein Gespaltensein und erlebt die Geborgenheit in der Heimkehr als ein Geschenk der Gnade, die ihm auch neues Leben ermöglicht. Durch die Gnade Gottes, die das Volk Israel erfuhr, erlebten sie, dass sie wieder einen geordneten Tempeldienst möglich wurde und das kulturelle und wirtschaftliche Leben wieder sich entwickeln konnte. Also was ist echte Buße? Gott für seine Taten loben. Das zweite, Erkennen der eigenen Sünden. Und dann das dritte, konkrete Änderungsabsichten. Hierbei ist aber auch, möchte ich noch sagen, Gott derjenige, der den Rahmen schafft zum neuen Leben. Jetzt hatte Gott ja ihnen wieder die Möglichkeit gegeben, eine befestigte Stadt, Ordnung, die hineingebracht wurde. Ja? Und jetzt nutzt dieses und lebt nach Gottes Willen. Ja? Gott versorgt, Gott gibt die Möglichkeiten und die Hilfe auch zur echten Buße. Jetzt sind wir eigentlich gut in der Zeit hier. Jetzt können wir die nächsten 3 Stunden noch anders verbringen. Genau. Vielleicht beten wir, vielleicht schließen wir an mit einer Gebetsgemeinschaft, wo auch nochmal den Herrn auch unsere Schuld und Versagen hinbringen und wir wollen ihm folgen. Ja. Und dass der Herr uns auch deutlich macht, wo wir Inkonsequenz als Christ gelebt haben, wo wir, dass Gott uns da auch verändern möchte, zu seiner Ehre zu leben. Dass wir auch hier in Golzen zu so einem großen Zeugnis sind. Das erfordert eben auch die Buße, Herr, und die Neuausrichtung. Amen.